Die viel interessantere Frage finde ich eigentlich, ob wir das Konzept kommunizieren.
Nein.
Entschuldigung, hätten Sie einen Augenblick Zeit?
Nein, ich bin gerade auf dem Weg zur Arbeit.
Gut, haben Sie denn einen interessanten Beruf?
Ja, total. Er ist so super interessant.
Dann seien Sie jetzt dabei bei dem neuen Podcast von Patrick Salmen und Jan-Philipp Zimny. Willkürliche Passanten, der Berufe-Podcast.
Juhu, ich freue mich total.
Herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe vom Interview-Podcast von Patrick Salmen und mir, Jan-Philipp Zimny, bei dem wir einen Blick auf die weniger präsenten Menschen im ganzen Podcast-Geschehen werfen wollen, auf die Menschen, die, man würde vielleicht sagen, eher normale Berufe haben. Und da haben wir heute einen besonderen Herrn bei uns. Sein Name ist Michael Lötmannsfallen. Er ist 82 und kommt aus Bremerhaven. Er ist CNC-Fräser. Hallo Michael.
Guten Tag, ich grüße dich.
Ich grüße zurück und meine allererste Frage ist natürlich, jo. Was macht ein CNC-Fräser genau?
Ja, das CNC, das steht ja für Kybernetische Überhilfe. Und es ist so, dass ich sage, da können Sie sich viele nichts drunter vorstellen, ne, CNC. Aber am Ende ist es so greifbar. Da hast du das C, ne, kennst du den Buchstaben, Alphabet, C, dann hast du ein N und dann wieder das C. So, und jetzt fräse ich nämlich genau das C und das N. So, und dann halt nochmal das C, weil das C ist ja kleiner als das N, deswegen musst du das immer doppelt machen, damit es hält, weißt du? Und jetzt hat das Alphabet hat ja 24 Buchstaben. Deswegen.
Sind es nicht sogar 26?
Das sind nach heutigem System sind es 26. Jetzt bin ich aber 82 Jahre alt und als ich 24 war, da hatte das noch 24 Buchstaben. Ah, so, ja. Mittlerweile hat es 26, wissen die wenigsten. In 3 Jahren 28, da kommt nämlich noch das Knörz dazu. Und das Schlunz. So, das Schlunz reiht sich nach dem K ein. So, jetzt ist aber egal, wir schweifen ja ab, mein Lieber, ne? Jetzt hast du das C und das N. So, jetzt brauchst du noch insgesamt ein paar Fräser, sagst du mal 16 oder 14. Je nachdem, wie viele Buchstaben ein Alphabet hat, dann hast du alle Buchstaben zusammen. So, ich mach nur C und N. Das ist wichtig zu wissen. Mhm. Mehr kann ich auch nicht, ne? Muss auch wissen, jeder muss seine Grenzen kennen.
Und wie lange dauert dann die Ausbildung, bis man dann in der Lage ist, wie Sie zum Beispiel das C und das N und dann nochmal das C zu fräsen?
Ja, ich sag mal, die ersten 30 Jahre konnte ich wirklich nur ein C und ein N. Und das letzte C, das habe ich mir dann wirklich trainiert durch viel Videoanalyse. Ich habe da mich selber immer gefilmt bei der Arbeit, habe das auch mit dem Mikrofon aufgenommen. Und dann habe ich mir das angehört und geschaut, wo kannst du noch was besser machen? Wo kannst du den einen oder anderen Prozess noch optimieren? Jetzt ist es so, ich komme aus einer eingeschweißten Fräser-Dynastie. Ne? Mhm. Eine Familie von Fräsern, schon mein Urgroßvater im Mittelalter. Und noch der davor, in der Weimarer Republik, die ja vor Mittelalter noch war, da wurde schon gefräst. So. Und ich sag mal, wenn du so viel Fräser in der Familie hast, das ist dir dann ins Blut, ne?
Ja.
Oder auch in die Wiege. Und auch in den Hinterkopf.
Hat Ihr Vater dann auch Ihre Wiege selbst gefräst?
Richtig, bei uns wurde alles gefräst im Prinzip. Das Haus wurde gefräst, die Schuhe wurden gefräst, die Windeln wurden gefräst. Es wurde eigentlich nichts gekauft. Ne? Im Prinzip brauchten wir nur Rohmaterial und das war wie Rohlinge. Wir haben Windelrohlinge gekauft, wir haben Hausrohlinge gekauft und aus dem Rohling entweder gestanzt oder gefräst. Aber es gab nur die beiden Optionen. Ne? Hatten dann immer einmal im Jahr, hatten wir immer Stanz in den Mai und das war ein voller Erfolg. Und ja, wie gesagt, wenn du einmal aus dem Fräsen anfängst, kommst du nicht mehr raus. Ja.
Also das ist halt dann auch für Sie, ist das eine Leidenschaft? Ist das, Sie sagen, Sie kommen da nicht mehr raus? Ist das, kann ich mir das eher als Zwang vorstellen oder als eher als Raison d'être?
Ja, jetzt verstehe ich natürlich diese Fremdsprache nicht, diese da, um sich nämlich vermeintlich abzuheben von mir, was Sie ja jetzt mit mir hier erreichen wollen, indem sie mich hier einladen, dass sie vermeintlich mich als hier kleinen Mann darstellen wollen, ne, weil ich ein Handwerk habe. Ich kenne ja so Künstlerpack wie sie. dann benutzen sie immer so französische Wörter mit der Gleise, immer, das versteht er nicht, aber raison d'être, ich weiß, was das ist. Ne? Das ist wie Associé-Komplex, nur anders. So.
Und, könnten Sie das auch fräsen?
Ich kann, ja klar, also gerade in der französischen Fräserei bin ich ganz führender Partner. Hier, ich habe einen Vertrieb auch für französische Fräser und mache hier mittlerweile auch für Kasachstan, für Weißrussland, Usbekistan, gerade im Ostsektor habe ich in der Fräserei noch einiges vor und ich expandiere da auch. Ne? Jetzt ist es ja so, in CNC-Fräserei, CNC heißt ja, wie gesagt, eigentlich Cybernetic Engineering und ja, das ist... faktisch hast du ja nur noch mit Maschinen zu tun. Wir sind ja eigentlich, brauchst du Leute, die Maschinen programmieren können. Ne? Was anderes machst du nicht. Du fräst ja nicht mehr mit der Hand. Ne? Mach eine Maschine, brauchst du eigentlich nur. Klar hat ja jeder der Angst, kommt eine Maschine, ersetzt dich noch, um an der Maschine zu arbeiten. Ne? Also eine Maschine für eine Maschine, das ist ja bescheuert. Ne? Da packst du dich ja an, am Kopf und auch dahinter und auch von vorne. Und am Ende, ich glaube aber den Mensch und das Herz dahinter, das kannst du nicht ersetzen. Weil die Maschine spürt das, ob da charakterlich Arbeit ist.
Ja. Ja. Sie haben das gerade kritisiert, dass heute eigentlich nur noch mit Maschine gefräst wird. Mhm. Wie hat denn Ihr Ur-Ur-Urgroßvater im Mittelalter nach der Weimarer Republik, wie hat der da mit der Hand gefräst? Wie funktioniert das?
Ja, das war frei nach dem Motto Fräsen und gefräsen werden. Das ging immer nur in eine Richtung. Mit der Hand hat er alles, also da hat das wirklich mit der Häuser, hast du viel mit Blech, hast du Aluminium, hast du Carbon, hast du auch eine andere Legierung zum Beispiel oder mal eine semipermeable Membran. Ne? Hast du alles ist Material am Ende. So, und hast viel mit Physik zu tun, mit Chemie, mit Konstruktion. So, früher hattest du nur die Unterkante von der Hand. Ne? Und dann brauchtest du Spannung. Letztendlich war vieles über Spannung, Atmung und innere Ruhe. So, und wenn du dann mit der Handkante und die Atmung gleichzeitig, ne, dann auf Schlag angezogen hast, konntest du alles fräsen. Und dann ging viel über Tempo tatsächlich. Ne? Da hatten wir drüben vom Rüdiger eine Marschkapelle, der hat dann hinter ein bisschen in den Blasen. Und dann hatten wir die Motivation. Und dann wurde mit der Hand wird alles weggefräst.
Das deckt sich auch mit neuesten Ausgrabungsfunden tatsächlich. Man hat ein Grab in der Nähe von Leipzig entdeckt, ein sogenanntes Fräsergrab. Und da kann man an den Skeletten sehr schön erkennen, dass die Handkante auch dann verdickt ist. Also dass die Knochendichte zugenommen hat, dass die Knochen dicker wurden durch das viele Fräsen mit der Hand.
Richtig, Knorpel hast du hier viel und dann wirklich, das hat sich über die Jahre angetragen. Bei mir sind es mittlerweile, lass mich gucken, 80 Zentimeter Hornhaut, nur an der linken Handkante. Also 20 an der rechten sein, ne? Aber das wächst über die Tage. Aber
also Sie fräsen dann auch heute tatsächlich noch von Hand?
Wenn es der Chef zulässt, fräse ich nur mit der Hand. Manchmal mache ich das auch heimlich, wenn er nicht guckt. Ne? Manchmal mache ich freiwillig über Stunden, weil ich kriege es nicht raus. Ne? Und die Hornhaut, die muss ich ja wieder abrubbeln ein bisschen zwischendurch, weil sonst ist das ja ein Teufelskreis.
Wird die Arbeit dann ungenau, wenn die Hornhaut nicht abgerubbelt ist?
Nein. Das bleibt konstant, weil das ist ja eine Sache, die habe ich mir antrainiert über Jahre und ich mache keine Fehler. Ne, ich bin 82 Jahre alt, ich werde auch nicht mehr hier jünger und ich kann mir auch keine Fehler mehr leisten, weil wenn du Fehler machst, wirst du ersetzt in der Fabrik. Das ist so, ne, da gibt es keine Zwischenmenschlichkeit mehr. Der Chef ist hier Chinese und der macht das alles hier von Tokio, was ja nicht in China ist, aber ist ja auch so.
Ja, natürlich. Tokio ist auch. Sie würden also schon sagen, dass das Fräsertum ein hart umkämpfter Beruf ist. Sie können sich keine Fehler erlauben, haben Sie gesagt. Haben Sie Angst davor, dass Sie gerade angesichts Ihres Alters von jüngeren Fräsern ersetzt werden?
Ja gut, ich sag mal, ein bisschen Angst schwingt immer mit. Ne? Kommen neue, aufstrebende, junge Kerle wie Sie, sag ich jetzt mal, ne? Was sind sie, 17 vielleicht, keine Ahnung. Und sie bringen da eine ganz andere Dynamik damit. Ne? Sie kennen auch sich mit den neuen Medien aus, sie kennen sich mit vielen Sachen aus, aber letztendlich ist die Erfahrung, die kannst du nicht nehmen. Aber ich sage immer, ne, das nimmt mir ja auch den Druck. Ich habe in der Fräserei, ich habe jeden Monat meine 15.000 netto gemacht. Ne? Und wenn die sagen, Junge, ist jetzt nicht mehr. Ich sag mal, ich hab meine Sachen zusammen. Ne? Ich habe mit so einer Maklerin, hatte ich neulich zusammengearbeitet, die hat mir noch ein Schlösschen verkauft. Mhm. Und ich habe da meinen Wohnsitz und ich brauche da nicht viel. Und den Rest fräse ich mit der Hand wieder dann, ne? Mhm. Möbel.
Planen Sie auch weiter zu fräsen oder ist schon ein Ruhestand in Aussicht?
Ich werde, also wenn du einmal in der Fräsertum bist, ne, das ist ja auch, also ich sag mal so, wenn die Firma mich rausschmeißt, dann gehe ich auf der Walz. Da stelle ich mich schön da an der A43 und bacht mir ein Schildchen, pack mir die große Fräse ein und dann gucke ich mal, dass ich da in einem kleinen B&B irgendwo unterkomme, in einem Hostel oder so mit den jungen Leuten, mit so einem Wakeboardfahrer oder so und dann fräse ich dem da was und dann kann ich da übernachten. Gucken wir mal. Hm. Vielleicht sehe ich dann auch noch mal was von der Welt, ne?
Das ist beeindruckend, dass Sie auch in Ihrem hohen Alter immer noch so aktiv sind, dass das Fräsen Ihnen, wie Sie sagen, im Blut liegt. Dass Sie das Fräsertum gerade als CNC-Fräser ist ein sehr traditionsreiches Handwerk.
Sie müssen übrigens aufpassen, ne, wenn Sie hier mal in so einen BJK-Fräser zum Beispiel gelangen. Ne? Da gibt es noch einen der Rüdiger, der macht CKS-Fräsing. Und klassisch, Sie fangen ja an, mit einer Ausbildung als ABC-Fräser. So, ABC-Fräser, dann machen sie einen DEF-Fräser. Jetzt gibt's viele, die einen ganz klassischen Bildungsweg haben und sich dann mit der Reihenfolge lang hangeln, bis sie das Alphabet durch haben. Mhm. Jetzt habe ich mich aber für den Weg entschieden. Jetzt sagen sie nämlich, das N kommt ja nicht nach dem C. Und warum kommt dann das C wieder? Das macht ja alles keinen Sinn. Mhm. Ich habe nämlich ein duales System damals gemacht. Das war kein klassischer Ausbildungsberuf, auch kein Studium. Das war ein Studium mit quasi praktischen Elementen dabei. Und das hat mir ermöglicht, da ein bisschen Variablen auch einzubringen. Deswegen habe ich gedacht, C, das ist eine gute Grundlage. Das ist Einsteigerkenntnis. Das wird auch häufig gebucht, der C. Ne? Mhm. N wird nicht so häufig gebucht, weil gerade in der Kybernetik und in vielen, ich arbeite viel mit Clowns auch zusammen, die Namensschilder gefräst haben wollen.
Wie viele speziell CNC-Fräser gibt es denn auf der Welt?
Von mir jetzt speziell gibt es mich nur.
Also Sie sind der Einzige, der sich exklusiv auf CNC spezialisiert hat.
Ja, immer so Flitzpiep, sonst hätte ich das ja nicht gemacht. Was glaubst du, wie ich meine 15 Netto gemacht habe? Denkst du, das hätte ich gemacht, wenn hier jetzt noch Hans Müller um der Ecke jetzt auch CNC-Fräser wäre oder was? Es gibt ja keine Auftragslage mehr für CNC-Fräser heutzutage. Ne, das ist ja ein, das ist rar sozusagen. Mhm. Und da musst du halt gucken, wo du bleibst. Und jetzt klar, der klassische ABC-Fräser, den gibt es tausendfach. Den kannst du nachmachen. Hast du früher in der Zeitung geguckt, wurde überall CNC-Fräser gesucht. Ne? Aber das ist ausgestorben. Das gibt es wirklich nur noch mich. Ich bin wie so ein Archäologe eigentlich.
Ein Archäologe der Materialverarbeitung. Bei schwindender Auftragslage, wie Sie sagen, und einer Entwicklung weg vom Traditionshandwerk hin zu industriell just-in-time gefertigten Produkten, bei einer Zukunft, von der Sie vermutlich nicht mehr groß Teil sein werden, was glauben Sie, ist die Zukunft des Fräserhandwerks? Was ist das neue Fräsen?
Ja, man sieht es jetzt mittlerweile. Ich habe neulich mit einer Querkeilverfugung gearbeitet. Die hat mir im Hydraulikgebälk in der Schnitzkante was reingelötet. Und da habe ich direkt gemerkt, ich glaube, die Fräse an sich, das ist ein schönes Instrument, da kommt auch über die Haptik viel. Ne? Aber das wird langsam peu à peu abgelöst von der Lötze. Und gerade jetzt ein CNC-Lötzer, der hat viel mehr Möglichkeiten, ne? Weil der jetzt nicht auf ein Apparat angewiesen ist, sondern die arbeiten zum Beispiel viel mit Kautschuk. Kautschuk ist ein flexibles Gewebe, ist eine Naturfaser. Ne? Mhm. Und gerade jetzt, wo Themen wie Nachhaltigkeit eine Rolle spielen, viele Menschen sind auch Veganer mittlerweile Und da spielen dann solche Elemente eine ganz tragende Rolle. Und deswegen musst du jetzt als Industrie, musst du umdenken. Ne? Das sage ich ganz klar, wie es ist. Und da will ich auch keinem was vormachen. Und ich glaube, dass jetzt der Lözer zum Beispiel, ein Jutta, wenn du jetzt kein Stanzer bist oder kein Fräser, dann kannst du auch mit einer guten Schnulzkopfverkeilung, kannst du im Prinzip, wenn du eine Achtkantmodul ein bisschen... Ja, musst du halt gucken, dass du einen 16er Kolben hast. Aber am Ende zählt es ab 1,6 Hitze, ne? 1600 Grad schmilzt alles Material. Und nur Kautschuk nicht. Mhm. Kautschuk kann nicht schmelzen.
Herr Lüttmannsfallen, würden Sie sagen, dass gerade wenn man bedenkt, dass Fräsen sich ja dadurch auszeichnet, dass Material abgetragen wird, würden Sie da sagen, dass der 3D-Drucker das Gegenteil vom Fräsen ist?
3D-Drucker ist so. Du hast heutzutage die Möglichkeit, mit einem 3D-Drucker eine Fräse herzustellen. Mit der Fräse wiederum kannst du den 3D-Drucker fräsen. So. Das ist eine wunderbare Verfügung. Das ist ein wunderschönes, das greift ja ineinander über, ne? Und jetzt ist gerade für so Menschen wie mich, die solche linearen Prozesse gerne verfolgen, ist das ganz interessant. Jetzt hast du natürlich mit dem 3D-Drucker das Problem, das siehst ja, viele Städte werden ja mittlerweile gebaut mit 3D-Druck. Mhm. Und das sieht natürlich alles super aus, ne? Die Frage ist, ist es wertig? Hat es Bestand? Mhm. Trotzdet den Gezeiten? Trotzdet auch den Naturgewalten? Und ich glaube, wenn ich dir ein Haus stanze oder fräse, ja.
Das Bild, das Sie da gezeichnet haben von dem 3D-Drucker, der eine Fräse herstellt, die wiederum einen 3D-Drucker herstellt. Das hat doch etwas sehr Harmonisches.
Ja.
Und deshalb möchte ich Ihnen an dieser Stelle gerne eine unharmonische Frage stellen. Sie haben angedeutet, dass Ihr Sohn auch CNC-Fräser geworden ist. Wie hätten Sie reagiert, wenn Ihr Sohn jetzt beispielsweise gesagt hätte, Papa, ich möchte kein CNC-Fräser werden, ich möchte stattdessen lieber Elektroingenieur werden. Mhm. Was würde da der Haussegen schief hängen? Wie würden Sie darauf reagieren?
Mein Sohn, ich bin da stolz drauf, im Gegensatz zu meiner Tochter, hat der, glaube ich, eine Perspektive. Ja, und wenn nicht, muss er gucken. Also wenn der, kann nicht in eine Stanzerei gehen.
Ist es so, dass man hart sein muss, um den Beruf zu ergreifen, oder ist es eher so, dass der Beruf einen hart macht?
Nee, der Beruf, der macht einen hart. Jetzt ist das natürlich immer verbunden mit solchen komischen Klischees und solchen Bildchen. Ich meine, ich selber, ich war 18 Jahre beim Staatsballett und ich weine viel, auch im Privaten. Ich lese viel Lyrik, ich bastel gerne mal privat, auch viel mit Origami. Ich mache also auch feine Sachen. Stanzerei ist ja eigentlich auch fein, ne? Aber es wird immer so hart konnotiert, weil es ist eine Fabrik im weitesten Sinne, ne? Du hast viel mit einfachen Leuten zu tun. Aber letztendlich ist das alles ein Klischee. Wir sind ganz feine Seelchen, sind wir.
Und das trotz des harten Umgangstons in der Fabrik?
Nee, den brauchst du ja einfach. Mhm. Ne? Aber kannst du ja nicht jeder immer, wenn du sich da nur Honig um den Bart schmierst gegenseitig und immer nur, oh, was ist dein Begehr, wie kann ich dich nicht verletzen, hier Diskriminierung da. Nee, am Ende sind alles die gleichen Arschlöcher, sag ich immer. Und also das ist völlig in Ordnung. Privat kann jeder da sein Gedichtchen lesen, kann jeder da sein Aperol-Spritzchen trinken, das ist mir alles Latte, ne? Aber wenn die in der Fabrik sind, dann wird da mal locht und dann ist gut.
Herr Lüttmannsfallen, ich sehe es, unsere ZuhörerInnen können das leider nicht sehen, aber ich sehe es von hier aus. Sie haben es eben schon beschrieben, Ihre Handkante ist 80 cm dick verhornt und Sie haben an der einen Hand zwei und an der anderen nur anderthalb Finger. Ist das ein Preis, den Sie für Ihre Leidenschaft bezahlen, oder ist das ein trauriges Opfer, das Sie bringen mussten?
Ja, ich sag mal, gut, wir haben eine gute Betriebsversicherung, ne? Ich habe mir neulich zweimal den Kopf halbiert Und
in ihrer Autobiografie mit dem Titel Fräsen in der Nachkriegszeit beschreiben sie, wie es für sie als Fräser war, mit Rohstoffknappheit, aber einem immensen Arbeitsauftrag,
ja,
Deutschland aus den Ruinen wieder heraus zu fräsen. Ist das eine Zeit, die sie sehr geprägt hat? Was war das prägendste Erlebnis für sie in dieser Zeit?
Das war ähnlich wie auch damals mit der Atombombe. Das sind ja Sachen, da habe ich mitgewirkt, bevor ich ja geboren war. Und das war ja quasi 15 Jahre, also 20 sein, vor meiner Geburt. Ich bin ja jetzt, glaube ich, 82. Und das war krass, weil ich das, mein Unterbewusstsein, sich das aber trotzdem so eingeprägt hat. Ne? Weil natürlich die Materie von mir im Kern ja schon vorhanden war. Ne? Mhm. Ich war vorher, bevor ich CNC-Fräser war, war ich in meinem alten Leben, aber nee, das sage ich Ihnen besser nicht, sonst verurteilen Sie mich da wieder. Aber mich hat das alles, auch der Wiederaufbau, das hat mich sehr beeindruckt, hat auch, ne, das ist immer auch Neuanfang, sage ich immer. Die Krise als Chance, klang natürlich zu der Zeit sehr zynisch, ist es auch, aber letztendlich, die Industrie war immer flexibel. Ne? Wir haben im Krieg reagieren können, wir haben umgestellt auf Waffenproduktion und danach, nach den Waffen, haben wir wieder zum Beispiel Regenrinnen gemacht oder mal eine Stahltonne, mal ein Regen, hier, Gummistiefel. Mhm. Auch Kautschuk wieder ein Thema.
Ja.
Und die Geschichte des Kautschuk ist ein Thema, was mit in meinem zweiten Buch eine Rolle spielt. Und ich habe da jetzt schon eine Reihe mittlerweile vorbereitet. Auch mit der Geschichte des Kautschuk werde ich auf Lesereise gehen. Und das wird spannend.
Ein Leben mit der Fräse, gelebt von Michael Lötmannsfallen, 82 aus Bremerhaven. Erst C&C...
C&C-Fräser,
richtig. Erst C&A-Fräser.
Ich bin erster FC-Goldfräser. Ja.
Er ist CNC-Fräser und das war's dann auch schon. Das war's dann auch schon mit dieser Folge.
Ja, hör mal, das hat mir Spaß gemacht. Vielen Dank für die Einladung und wünsche dir noch viel Erfolg mit deinem Projekt hier. Ne? Mach's halt gut.